Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 16 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir zeichnen heute auf am Donnerstag, den 25. Juli vormittags. Und ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist in dieser Woche wieder Trommelwirbel, he's back.
Ja, yeah, I'm back from the States. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, Deutsch zu sprechen. Es tut mir sehr leid.
Das hast du jetzt echt voll verlernt. Das geht so schnell.
Ja, Hendrik Wieduwild immer noch Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist aus Berlin. Und wenn ihr euch fragt, warum Pia so gute Laune hat, wir haben große Schwierigkeiten, dieses Intro zu machen. Es kommt immer ein falsches Datum, immer ein neuer Wochentag. Das kriegt ihr alles nicht mit. Ihr kriegt es nur mit, wie wir dann giggeln, wenn wir hier wieder reinkommen. Ja, ich war tatsächlich im Urlaub. Ich war in den Staaten, um mir ein bisschen anzugucken, wie das so ist, wenn da gerade ein Attentat auf den Präsidenten verübt wird.
Das war wirklich sensationelles Timing, muss man sagen. Hut ab.
Absolut. Und es war auch ein sensationeller Ort. Ich war nämlich in Orange County. Das ist ein Bezirk südlich von Los Angeles. Und dazu muss man wissen, das sieht ein bisschen aus wie Beverly Hills 90210, damit man sich das vorstellen kann. Also alle sind reich.
Für alle jüngeren Hörer, das war eine wirklich sehr schlechte, aber sehr bekannte Fernsehserie aus den 90er Jahren, oder?
Ja, ich hörte aber, dass man die jetzt wohl wieder irgendwie guckt, so retromäßig. Jedenfalls alle okay. Also wahnsinnig schön.
Und Shannon Doherty ist verstorben.
Genau, das kam noch hinzu. Auch das war, glaube ich, während meines Urlaubs. Also alle sind sehr schön, alle sind reich, durchtrainiert, ernähren sich vegan. Also Wahnsinn. Und das ist Trumpland, muss man dazu wissen. Das wird gerne hierzulande ein bisschen vergessen. Das ist neben ein paar Migranten und dann den typischen Rednecks noch eine andere Gruppe gibt, die Trump auch sehr gerne wählt. Und das sind die, die so viel Geld haben, dass sie Tax Cuts haben wollen, also Steuererleichterungen. Und da saß ich dann also am Strand in der Liege und guckte dann irgendwie auf dem Handy rum, was man halt so macht im Urlaub. Und dann kam die Eilmeldung rein, es wurde auf Trump geschossen. Und das Interessante war dann, da erkennt man so ein bisschen die Diskrepanz zwischen politisierten, aufgeregten, hysterischen Deutschen und dann den Amerikanern dort. Ich reichte das Handy dann rum und sagte, hier, look at that, wow. Und alle waren so, ja, okay, ist ja ein Ding. Lehnten sich wieder zurück im Liegestuhl und haben weiter auf den Ozean gestarrt. Also daran merkt man so ein bisschen, Aufgeregtheit ist halt auch so eine Frage, wie was man beruflich so macht und wie man persönlich eingestellt ist.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das liegt auch irgendwie daran, ob man ein mehr oder weniger politisch interessierter Mensch ist. Das ist so Stufe 1. Und dann ist Stufe 2, man ist Journalistin oder Journalist. Dann ist man natürlich per se schon mal einfach total aufgeregt und viel aufgeregter als alle anderen und wundert sich ganz furchtbar darüber, dass alle anderen ganz entspannt in der Sonnenliege liegen.
Genau, und also um das jetzt keinen falschen Eindruck zu vermitteln, natürlich war nachher dann doch ein bisschen Aufregung und das dominierte natürlich sämtliche Gespräche dann danach. Aber es ist eine wunderbare Überleitung, denn wir haben in dieser Folge ein Spezial. Es geht um Amerika, Amerika, Amerika. Nicht so sehr um das Attentat, sondern um den Wechsel des Spitzenkandidaten. Und wir haben dafür ein besonderes Interview geführt mit Russell Miller. Dazu erzählen wir gleich noch ein bisschen mehr, aber wir wollen euch nicht gänzlich ohne News aus Good Old Germany in die Woche entlassen.
Schließlich heißt es ja auch die Woche im Recht. Das ist ja immer in der Subtitle unseres Podcasts. Und deswegen geben wir euch zumindest in ganz kurzer Form ein paar Updates mit und packen euch die Links dazu in die Shownotes. Ein wichtiges Update gibt es in Sachen Stärkung der Resilienz des Bundesverfassungsgerichts. Seit Monaten wollen ja alle oder fast alle die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts rechtlich absichern. Also auf der einen Seite die Unabhängigkeit, auf der anderen Seite die Arbeitsfähigkeit, würde ich mal sagen. Jetzt gab es am Dienstag eine Pressekonferenz in Berlin von Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Fraktionen. Und das war eben nicht nur die Ampelregierung, sondern man höre und staune auch die CDU-CSU. Also da passiert jetzt eine gemeinsame Pressekonferenz nicht so häufig. Und die haben einen Vorschlag vorgelegt, der sicherstellen soll, dass das Bundesverfassungsgericht, ich sag mal, nicht mit trivialen Mitteln schachmatt gesetzt werden kann. Oder aber, dass es halt gar nicht arbeitsfähig ist, weil zum Beispiel Richterinnen und Richter nicht nachbesetzt werden können oder weil Antidemokraten, wie es am Dienstag in der Pressekonferenz auffällig häufig hieß, muss man sagen, im Bundestag versuchen zu verhindern, dass Richterinnen und Richter neu gewählt werden. Bei diesen Befürchtungen, worum geht's? Es wird immer aufs Ausland verwiesen. Wir konnten ja quasi dabei zuschauen, wie in Polen und in Ungarn, aber auch in Israel mit der geplanten Justizreform Gerichte und vor allem oberste Verfassungsgerichte entmachtet wurden. Und zum Teil war das ja jetzt gar nicht irgendwie so das großartige Court-Packaging wie in den USA. Dann gibt's keine neuen Senate und das ist ja alles gar nicht so sozusagen so High-Level, sondern es ist ja schon viel einfacher. Zum Beispiel kann man Gerichte so zuballern mit Verfahren, dass die gar nicht dazu kommen, bestimmte Gesetze zu überprüfen. Man kann Richterinnen und Richter früher pensionieren, indem man einfach die Altersgrenze runtersetzt und so ein paar missliebige Rebellen los wird. Und genau gegen solche Dinge wollen jetzt die Fraktionen der Ampel und der CDU-CSU sich wehren, haben dazu zwei zentrale Punkte beschlossen. Einmal sollen wichtige sogenannte Strukturvorgaben aus dem einfachen Recht umziehen, also aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz umziehen, ins Grundgesetz. Genauer gesagt in die Artikel 93 und 94 des Grundgesetzes. Hintergrund ist natürlich, wenn man solche Strukturvorgaben dann ändern wollte, wenn sich die Zusammensetzung im Bundestag mal ändern sollte, dann bräuchte man in Zukunft eine Zweidrittelmehrheit dafür. Das ist halt der Gedanke, der hinter allem steht. Was soll da abgesichert werden? Die Amtszeit der Richterinnen und Richter liegt bei 12 Jahren. Die Altersgrenze, die Richterinnen und Richter müssen aufhören mit 68. Sachlich soll es also gar keine Änderungen geben. Es sollen weiterhin 16 Richterinnen und Richter in 2 Senaten bleiben. Auch das soll ins Grundgesetz geschrieben werden. Und die sollen bis zur Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin im Amt bleiben. Das ist alles jetzt schon so. Das klingt alles so formal. Es soll aber eben ins Grundgesetz rein. Auch die Bindungswirkung von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen und last but not least die Geschäftsordnungsautonomie des Gerichts sollen in die Artikel 93, 94 Grundgesetz rein. Und dann soll nämlich fest, das Bundesverfassungsgericht soll die Hoheit zum Beispiel darüber behalten, in welcher Reihenfolge die Akten abarbeiten können. Das klingt halt super trivial, ist es aber nicht, wenn man so dafür sorgen kann, dass man bestimmte Gesetze überprüfen oder eben nicht überprüfen kann. Und der zweite Punkt betrifft die Richterwahlen. Der einfache Gesetzgeber soll dann in Zukunft regeln können, dass wenn, sagen wir mal, der Bundestag jetzt gerade zuständig ist für die Wahl der Richterinnen, neuen Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht, blockiert wird. Wenn es also binnen 3 Monaten im Bundestag nicht gelingt, die erforderliche Zweidrittelmehrheit zu kriegen, dann soll künftig das jeweils andere Wahlorgan, also in diesem Fall wäre das der Bundesrat, die Wahl durchführen können. Zum Zug soll also dann das Organ kommen, das zuerst fertig wird. Also es soll sichergestellt werden, dass das Bundesverfassungsgericht nicht allein dadurch lahmgelegt wird, dass einfach im Bundestag oder im Bundesrat die erforderlichen Mehrheiten nicht zusammenkommen, weil die viel zitierten Antidemokraten das blockieren wollen. An der Stelle beachtlich, die Grünen und wohl auch die SPD nach allem, was man hört, hätten gerne die Zweidrittelmehrheit für die Richterwahlen auch im Grundgesetz gehabt. Darauf konnte man sich aber nicht einigen. Darauf wollte sich jedenfalls die Union nicht einlassen, wohl auch die FDP nicht. Und da vor allem deshalb, weil man immer sagt, naja, es könnte ja auch, es geht ja nicht immer nur um die Zweidrittelmehrheit, sondern es könnte ja auf der anderen Seite auch eine Sperrminorität einer erstarkenden extremistischen Partei geben. Also am Dienstag haben sich da alle super einig gegeben, haben die tolle Zusammenarbeit auf hohem Niveau irgendwie betont. Es war auch irgendwie lustig, weil halt ausschließlich Juristinnen und Juristen auf der Bühne saßen. Man hat betont, man hat sich 8-mal zusammengesetzt, sich Ruhe und Zeit genommen. Es hätte super konstruktive Gespräche gegeben und vor allem sei halt über Monate die Vertraulichkeit gewahrt worden. Kann ich bestätigen, wir haben wirklich wenig rausbekommen aus den Gesprächen, obwohl wir uns viel Mühe gegeben haben. Man muss jetzt schauen, wie es weitergeht. Da soll ein Gesetzentwurf aus der Mitte des Bundestags kommen. Dann müssten aber halt auch noch die Länder im Bundesrat mitziehen. Und die hatten ja mit der Justizministerkonferenz ihrerseits auch schon Vorschläge vorgelegt, die nur so zum Teil aufgegriffen wurden. Buschmann hat sich sehr optimistisch gezeigt, dass die Länder mitziehen würden. Aber ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ab, wie das Gesetzgebungsverfahren bis dahin überhaupt abläuft. Denn jetzt wurde zwar sehr die Einigkeit betont, aber zwischen der Union, die sich, glaube ich, schon schwer getan hat mit den jetzigen Änderungen und das Gefühl hat, sie hat jetzt wirklich alles gegeben, was sozusagen da ins Grundgesetz reinkommen könnte. Und andererseits den Grünen, die schon recht deutlich gesagt haben, so, da müssen wir aber dranbleiben und nochmal gucken, ob nicht noch mehr ins Grundgesetz umziehen müsste. Da ist noch relativ viel Luft für Diskussionen, glaube ich.
Ja, und ihr kennt das schon ein bisschen. Wenn ich wieder im Staat bin, dann geht's auch immer irgendwie um Nahost. Ich suche mir das auch nicht aus. Wir haben tatsächlich irgendwie
einfach Pech zeitlich, ne?
Ich weiß auch nicht, was los ist. Also der Internationale Gerichtshof hat sich noch einmal zu Israel geäußert. Die Besetzung des Westjordanlandes, Gazas und Ostjerusalems sei völkerrechtswidrig. Ich muss kurz einmal davor schieben, wir machen das jetzt hier sehr kurz. Bei diesem Thema ist es gefährlich, das kurz zu machen, weil es schnell ein bisschen Schlagseite bekommen könnte. Also wer sich interessiert, die dringende Empfehlung, sich in den Shownotes die Links anzuschauen oder auch selbst nachzuschauen. Vielleicht kurz zur historischen Erinnerung. Diese Besetzung resultierte aus dem Sechstagekrieg von 1967. Im Verlauf dieses Krieges erlangte Israel die Kontrolle über den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem. Der Gazastreifen ist seit 2005 kontrolliert, aber nicht mehr besetzt. Und wir sprechen hier die ganze Zeit von der Zeit vor dem Krieg natürlich. Und diesmal ging es nicht nur um ein Eilverfahren, auch nicht um ein Urteil, sondern um ein Rechtsgutachten. Solche Rechtsgutachten beim IGH können UN-Unterorganisationen anfordern. In diesem Fall war es die Generalversammlung, und zwar ist es passiert lange, lange vor dem 7. Oktober, nämlich dem 30. Dezember 2022.
Also vor dem Überfall der Hamas.
Genau, das muss man sicherlich dazu wissen, auch wenn man natürlich sagen könnte, die rechtliche Bewertung sollte sich daran nicht ändern. Aber weil das natürlich alles jetzt in einem anderen Kontext eingebettet wird, einmal dazu sagen, das war vor dem 7.10., nämlich am 30.12. Dieses Gutachten sagt jetzt, die Besetzung sei völkerrechtswidrig und Israel müsse seine Präsenz dort beenden. Es bezieht sich argumentativ dabei vor allen Dingen auf die Siedlungspolitik samt Enteignung und Vertreibung von Palästinensern, Ausbeutung natürlicher Ressourcen und die geduldete Siedlergewalt. Israel müsse sich die Siedlungen zurechnen lassen, weil es nämlich bewusst dauerhafte Infrastrukturen im Umfeld der Siedlungen geschaffen habe. Diese seien auch nicht durch die Sicherheitsinteressen Israels zu rechtfertigen. Israel muss sich jetzt so schnell wie möglich zurückziehen mit seiner militärischen Präsenz. Das ist ein kleiner Unterschied zu dem, was eigentlich sozusagen in dem Antrag drin stand, nämlich die sofortige bedingungslose Beendigung der militärischen Präsenz. Hier ist schon eine kleine Differenzierung zum Antrag. Insgesamt muss man aber sagen, ist dieses Gutachten ziemlich so ausgefallen, wie die beantragende Generalversammlung sich das gewünscht hatte. Die israelische Diskriminierung ist menschenrechtswidrig. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren kleinen Differenzierung. Sie verstößt gegen Artikel 3 des Übereinkommens gegen rassistische Diskriminierung. Und jetzt ist die Frage, umfasst das auch den Vorwurf der Apartheid, der ja politisch sehr, sehr wichtig ist? Da gibt es unterschiedliche Lesarten. Der Völkerrechtler Kai Ambos sagt ja, weil eine Verletzung von Artikel 3 dieses Antidiskriminierungsabkommens festgestellt wurde. Und dort ist Segregation und Apartheid verboten. Der Völkerrechtler Klaus Kress wiederum sieht es anders. Der hat auf LTO geschrieben, es gibt hier eine konstruktive Uneindeutigkeit. Und wenn man sich dann mal den Text näher anschaut, wird schnell deutlich, warum das so ist. Dieses Übereinkommen hat nämlich zwei Tatbestandsmerkmale. Einmal die Trennung nach rassistischen Kriterien und dann die Apartheid. Die Apartheid ist aber nicht definiert. Da wird es schon sehr problematisch. Ich habe auch mal geguckt, wie definiert man das eigentlich? Der Begriff selbst kommt ja aus der Rassentrennung in Südafrika. Naja, und wie so oft im Völkerrecht ist es nun also so, ein bisschen entscheidet auch die politische Brille, wie man das jetzt interpretiert. Der deutsche Richter Nolte hat das sozusagen nochmal unterstrichen, dass das auch ein bisschen auf die politische Einstellung ankommt. Er meint nämlich, Artikel 3 sei gar nicht verletzt, wurde aber natürlich jetzt in diesem Fall quasi überstimmt. Um mal kurz das Bigger Picture aufzumachen und den Hintergrund noch zu beleuchten, 2004 hatte der IGH schon einmal so ein Gutachten gemacht, und zwar zum Verlauf des Schutzwalls in Israel bzw. den palästinensischen Gebieten, und hatte gesagt, dieser Verlauf des Schutzwalls sei völkerrechtswidrig. Und da kann man jetzt auch ablesen, was für Folgen dieses Gutachten haben wird, nämlich keine. Für die israelische Politik wahrscheinlich keine, ganz genau, denn auch damals hat Israel dieses Gutachten ganz überwiegend ignoriert. Und insofern sind keine Folgen jetzt fürs israelische Handeln erwartbar. Welche Folgen es für andere Staaten hat, ist aber auch nicht so ganz klar. Auch da kommt es wieder darauf an, wen man fragt. Kai Ambos sagte, ja, das müssten jetzt auch EU und Staaten beachten. Man muss allerdings auch sagen, diese Rechtsgutachten sind nicht verbindlich. Das kann man selbst auf der Webseite des IGHs nachlesen. Insofern alles ein bisschen unklar. Politisch natürlich eine wirkliche Bombe, wenn man mir den martialischen Begriff an dieser Stelle verzeihen mag, von dem wir noch eine Weile hören werden und der sicherlich auch in der politischen Kommunikation große Wellen schlagen wird.
So, wir kommen einmal zurück in die EU, denn am Mittwoch hat die EU-Kommission ihren jährlichen Rechtsstaatlichkeitsbericht vorgelegt. Insgesamt stellt die Kommission Deutschland ein relativ gutes Zeugnis aus. Das wird halt immer so ein bisschen verglichen mit den Empfehlungen des Vorjahres. Also gibt es da Fortschritte quasi. Da sei Deutschland insgesamt auf einem ganz guten Weg. Die Kommission sieht schon noch Verbesserungsbedarf, vor allem in Sachen Lobbyismus, also zu viel Lobbyismus immer noch in Deutschland an mehreren Stellen, und auch in Sachen Informationsrechte von Journalistinnen und Journalisten gegenüber dem Staat. Aber das wollten wir euch jetzt einmal mitbringen, weil es halt vermutlich sehr viele Hörerinnen und Hörer unmittelbar betrifft. Die Kommission empfiehlt, und dazu muss man sagen, zum wiederholten Male, die Besoldung von Richterinnen und Staatsanwälten zu erhöhen. Also konkret eine angemessene Besoldung von Richtern und Staatsanwälten zu gewährleisten und dabei europäische Standards für die Besoldung der Justiz zu berücksichtigen. Die Kommission erkennt an, dass seit 2023, als es halt eine sehr ähnliche Empfehlung schon mal gab, 340 neue Vollzeitstellen geschaffen worden sind. Bundesweit. Naja, der Richterbund halte aber weitere 1500 Stellen allein schon für Strafsachen für nötig und die Pensionierungswelle, die ansteht, sei dabei noch gar nicht berücksichtigt. Bei der Richterbesoldung wendeten fast alle Länder und der Bund den jüngsten Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst an, sagt die Kommission. Der sieht auch Pauschalzahlungen aus, also Inflationsausgleichszahlungen, und die Bezüge sollen steigen ab spätestens Februar 2025. Aber die Kommission sagt sehr deutlich, die Jahresbezüge von Richterinnen und Richtern in Deutschland zu Beginn ihrer Laufbahn seien im Vergleich zu den Durchschnittsgehältern insgesamt nach wie vor die niedrigsten in der EU. Das finde ich schon krass, das war mir jetzt so gar nicht klar. Und es gebe auch regional erhebliche Unterschiede von bis zu 15%, also innerhalb der Bundesrepublik sozusagen. Der Bericht weist auf offene Proteste dagegen aus der Richterschaft hin und auch auf die Schwierigkeiten, vor allem im Vergleich mit der Privatwirtschaft, so gutes Personal zu finden. Und dann gibt es zum Abschluss noch den dezenten Hinweis, nach europäischen Standards sollte die Besoldung von Richtern ihrem Beruf und ihrer Verantwortung entsprechen und hinreichend sein, um sie vor Druck von außen, der ihre Entscheidungen beeinflussen soll, zu schützen. Nochmal ein kleiner Hinweis darauf, dass ja am Ende auch das Gehalt von Richterinnen und Richtern sozusagen vor Korruption schützen soll, dass das ja das ist, was immer dahinter steht. Es lohnt sich insgesamt, finde ich, diesen Rechtsstaatsbericht sich anzusehen. Natürlich gibt es auch an dem Kritik. Den gibt es für jedes Land immer auf Englisch und in der Landessprache. Packen wir euch auch in die Shownotes. Echte Sorgen gibt es natürlich um Ungarn, auch um die Slowakei. Und es gibt auch ein paar, ehrlich gesagt, wenig dezente Hinweise nach Italien an Giorgia Meloni für deren Pläne für Justizreformen in ihrem Land. Packen wir euch alles in die Shownotes.
So, und als letztes kleines Berliner Thema noch nachgereicht für diejenigen von euch, die gerne mit Sprengstoff hantieren. Wir haben eine breite Hörerschaft. Ich weiß nicht genau, vielleicht sind da Pyromanen drunter. Es gibt eine Strafverschärfung im Sprengstoffrecht, die jetzt BMI und BMJ auf den Weg bringen. Die haben einen Gesetzentwurf vorgestellt. Da geht es um Geldautomatensprengung. Nur damit ihr es mal gehört habt, es gibt einen höheren Strafrahmen. Es gibt Schärfung für Bandenmäßigung, gewerbsmäßige Taten.
Der höhere Strafrahmen von bis zu 15 Jahren, ne? Nur mal just saying.
Ja, also das ist schon, wird schon teuer, wie man früher im Strafrechtsrepetitorium sagte. Und die TKÜ wird auch ausgeweitet, damit sie auf gewerbsmäßige und bandenmäßige Begehung angewandt werden kann. Und der versuchte unerlaubte Erwerb und der versuchte unerlaubte Umgang mit Explosivstoffen und explosiver Pyrotechnik wird auch bestraft. Also, falls ihr da betroffen seid, schaut mal rein. Und damit kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Pia kann sich jetzt zurücklehnen. Wir kommen wieder zu den USA und unserem kleinen Spezial. Zusammen mit Maximilian Amos, Pias Kollegen von Beck Aktuell, habe ich mit dem Experten für Rechtsvergleichung Russell Miller gesprochen. Er ist Professor für öffentliches und internationales Recht an der Washington und Lee University School of Law in Lexington, Virginia. Und da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen, ein Thema, die auch Justizreformen und Sorgen um die Justiz angehen. Insofern bleiben wir da sogar ein bisschen im Thema. Wir haben lange mit ihm gesprochen. Ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Jetzt viel Vergnügen mit dem USA-Spezial.
Die große, weite Welt.
Damit kommen wir jetzt zu unserem Amerika-Special. Bei uns ist jetzt Russell Miller. Er ist aus Virginia, Staatsrechtler dort, forscht zu Rechtsvergleichung mit deutschem Recht, war schon oft in Deutschland, hat zum Beispiel sein LLM an der Universität Frankfurt gemacht und war, wie er im Vorgespräch sagte, vor 100 Jahren mal Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. So lange ist es wahrscheinlich noch nicht her. Er ist Co-Herausgeber des German Law Journal und begreift sich selbst als Übersetzer für das, was die verrückten Deutschen gelegentlich machen und manchmal eben auch umgekehrt. Und heute geht es vor allen Dingen um den umgekehrten Fall. Herzlich willkommen, Russell Miller.
Ja, guten Tag.
Mit mir im Chat ist jetzt, oder im Podcast vielmehr, ist Maximilian Amos, Redakteur bei Beck Aktuell, den ihr alle auch schon kennt, weil er gelegentlich hier im Podcast mit von der Partie ist. Hallo Max.
Hallo.
Wir wollen beginnen. Wir sprechen natürlich nachher über die harten rechtspolitischen Themen, aber natürlich gibt es ein Thema, das uns alle umtreibt und das ist Kamala Harris. Mit Kamala Harris wird ja nun eine frühere Staatsanwältin, US-Präsidentschaftskandidatin. Sie hat sich auch schon entsprechend verkauft. Sie habe Kriminelle verfolgt, sagte sie, und Trump sei ein Krimineller. Sie kenne diesen Typ also. Das ist so eine ihrer Erzählungen. Russell, glauben Sie, Harris' früherer Beruf spielt eine Rolle in ihrer jetzigen Kandidatur?
Ich finde es eine sehr starke Narrativ und muss aber auch dann zugeben, dass es nicht unproblematisch ist. Für einen Teil der Koalition der Demokratischen Partei ist das eine Diskreditierung. Ich spreche dann von den so weit linken Flügel, der progressivsten Flügel der Partei, für den diese Staatsanwaltschaftstätigkeit wäre vielleicht nicht der stärkste, was dann Vizepräsidenten Harris als Kandidaten vorschlägt, könnte man sagen.
Also den wäre diese Law and Order Seite sozusagen nicht ganz sympathisch, diese Law and Order Attitüde.
Genau. Und das heißt, es ist ein ganz starker Narrativ. Es ist das offensichtliche, klare Narrativ, der jetzige Kampf zwischen Trump und Harris. Das ist aber dann, meine ich, nicht unproblematisch innerhalb der Partei. Sie muss dann irgendwie diese Spannung fällen, was schon früher unter Biden gab. Sie muss dann doch dieses Spannungsfeld innerhalb der Partei irgendwie bewältigen.
Ja, und zugleich ist es ja schon noch so, dass Harris damit jetzt schon hausieren gegangen ist. Also sie scheint ja sich des Rückhalts in ihrer Partei sehr sicher zu sein. Sie haben es zu Recht gesagt, das Law and Order ist eigentlich kein Gewinnerthema für innerparteiliche Wahlkämpfe, aber sie muss ja nun die ganzen Amerikaner überzeugen. Insofern frage ich mich, ist es nicht doch etwas, womit sie auftrumpfen kann und auch auftrumpfen wird? Und sie hat ja auch in der Vergangenheit Entscheidungen gefällt, die unpopulär waren. Es gab einen Fall, wo ein Inhaftierter eine DNA-Test zum Beispiel beantragt hatte und Harris zunächst gesagt hatte, nein, dann ja, und dann stellte sich raus, war doch schuldig. Also mit solchen Kapriolen hat sie sich schon rumschlagen müssen. Muss sie nicht jetzt sich eher an das gesamte amerikanische Volk richten, als auf die Progressiven in der eigenen Partei zu hören?
Ja, jetzt wechselt es. Und sie musste nicht dann in eine reguläre innerparteiische so Primary-Kampf sich überzeugen und verkaufen. Und in diesem Sinn, und ich glaube auch, als das problematisch innerhalb der Partei, Law and Order ist nicht für alle Demokraten das Hauptthema, dass sie doch dann bei die progressiven Flügen der Demokraten schon der stärkere Stelle hat als Biden. Biden hat doch dann ein bisschen in die Teil der Partei was verloren. Und auch weil sie jung ist und stark von die Identitätsfragen eher sehr stark vorkommt. Ich glaube, das kostet sie nicht viel unter den Demokraten. Ich wollte nur sagen, ja, das ist eine ganz starke Narrativ in der General- oder allgemeine Wahlkampf zwischen Harris und Trump. Das ist aber so nicht offensichtlich das allerstärkste Teil ihrer Biografie innerhalb der Partei.
Dann kommen wir mal zu einem anderen sehr gewichtigen Thema, das ja im Grunde auf dem ganzen Globus immer wieder für politische Polarisierung sorgt. Und zwar das die Frage der Abtreibung oder allgemein der reproduktiven Freiheit. Harris hat erklärt, dass sie für reproduktive Freiheit kämpfen wolle. Sie will Trump bei diesem Thema wohl stellen. Trump selbst war beim Thema Abtreibung ja auch gar nicht so hardcore eingestellt, wie jetzt man das von einem Republikaner und von Trump selbst vom Charakter her vielleicht erwarten könnte. Wie wichtig wird Ihrer Meinung nach das Thema im Wahlkampf werden und in einer möglichen Präsidentschaft, Harris?
Ja, guck, egal was bei uns passiert, wichtige Supreme Court Entscheidungen, egal was, Abtreibung bleibt ein überragendes, wichtiges Thema in unserer Politik. Und das stimmt auch für die Linken und die Rechten in unser politisches Spektrum. Es ist eine sehr bedeutungsvolles Symbol in unser Kulturkampf, was wir jetzt im Culture Wars nennen. Das bleibt so einfach. Und auch wenn die Supreme Court Entscheidung von Dobbs die Verfassungsrecht auf Abtreibung abgeschaffen hat, auch wenn das alles eine sehr starke Bedeutung begrenzt hat, bleibt doch dann, ich würde meinen, rechtspolitisch und politische Themen noch dabei, das in der Wahlkampf wichtig sein könnte. Die Demokraten würden dann bestimmt versuchen, das Gefahr von Trump an der Thema zu betonen, vielleicht ein Verbot von Zulieferung von Abtreibungspille, das als Thema zu benutzen und vor allem eine gesetzmäßige Verbot, Nationalverbot, um Abtreibung wäre auch eine mögliche Thema. Das heißt, das bleibt bei uns doch ein grundlegendes politisches Thema, auch wenn der Supreme Court versucht hat, doch dutzendmal in unserer Geschichte, das irgendwie ein Ende zu bringen, bleibt es doch wichtig. Und es gibt dann richtige Themen dabei, politische Fragen noch offen.
Und das ist dann auch eine nationale Regelungsfrage oder ist das etwas, was dann sozusagen über Umwege durch eine Präsidentschaft geregelt werden könnte? Denn die Bundesstaaten selbst haben ja wahrscheinlich auch irgendwelche Spielräume, oder?
Ja, absolut. Absolut. Das heißt, wenn eine starke Präsident oder Präsidentenkandidat auf der Liste steht, stärkt es dann die eine oder andere Seite in der bundesstaatenpolitische wahlpolitische Sachen auch. Ich habe dann die beiden großen Nationalthemen schon geäußert. Das heißt, ob dann weiter die Abtreibungspillen durch der Post zugeliefert sein dürfen. Mhm. Und das ist doch dann in der politische Programm von den Republikanern, dieses Project 2025 schon geäußert. Die werden versuchen, das zu verhindern.
Ja.
Und der andere Nationalthema wäre eine mögliche gesetzliche Verbot, Nationalverbot um Abtreibung. Und klar, das hängt alles von wer der Präsident oder die Präsidentin wird und vor allem dann auch, wer nebenbei der Kongress gewinnt. Ob dann das eine einheitliche White House und Kongress wäre, mhm, oder ob der Kongress doch gespalten bleibt, wäre dann für die Themen, es lässt dann die Themen offen und wäre für die Themen auch dann super wichtig. Das heißt, das ist noch wie immer bei uns weiter eine grundlegende, nicht nur symbolisch doch, aber nicht nur symbolische Teil unserer Politik.
Ja, Sie haben jetzt gerade das Project 2025 erwähnt, vielleicht für unsere Hörer noch ganz kurz, das ist ein umfassendes Umgestaltungsprojekt, ausgedacht vom konservativen Think Tank Heritage Foundation. Wir werden davon heute wahrscheinlich noch ein paar Mal hören, nur dass ihr das gehört habt. Können Sie was dazu sagen, was Harris für einen Ruf in Juristenkreisen hat? Sind Sie ihr mal begegnet oder haben Sie vielleicht was gehört? Was sagt man da unter Juristen über die neue Präsidentschaftskandidatin?
Ja, ich habe keine persönliche Gelegenheit gehabt, sie selber kennenzulernen. Ich meine, sie ist und war eine sehr angesehene und erfolgreiche Staatsanwältin und Attorney General in Kalifornien.
Attorney General ist ja so die Justizministerin in Deutschland, die Landesjustizministerin.
Justizministerin in Virginia, genau. Was auf eine populäre Wahl entschieden ist. Man kommt zu der Position durch eine populäre Wahl. Ich denke aber, dass sie in die Rollen als Staatsanwältin und als Attorney General, als Einperson betrachtet, die politische Kapitel sich sammeln wollten. Das ist nicht schlecht zu erklären. Die haben eigentlich eher die Rolle übernommen, um politische Kapitel zu sammeln, mit Interesse, mit Ziel auf höhere Ämter, würde ich meinen. Und das ist üblich auch. Ein Riesenteil unserer bundesstaatlichen Justizministern haben doch dann Ambitionen auf höhere Ämter. In diesem Sinn aber würde ich sagen, schätzen sie nicht als, so, was würde man sagen, so als ein Lawyer's Lawyer, dass er als eine politische Juristin, als irgendjemand, der gesehen ist als eine starke Beispiel von einer überzeugten Jurist. Und das meine ich nicht so schlecht, dass sehr als sie hat eine Faden in diese Laufbahn eher betont. Und es gibt einige, die genießen hart durchgehen diese juristische Arbeit. Das schätze ich vielleicht nicht so sehr.
Sie ist also nicht so sehr ein Aktenwurm, wenn ich es mal so bezeichnen darf. Ja, also niemand, der oder die es liebt, in Akten herumzuwühlen, hat aber doch irgendwie was mit Jura zu tun.
Genau, ja, so würde ich das sehen, ja.
Prima, dann kommen wir zum nächsten Thema, zum Supreme Court. Und damit übergebe ich an Bax.
Ja, genau. Stichwort die gestohlene Wahl. Das drehte sich ja auch so ein bisschen um diesen Aufstand am 6. Januar am Kapitol in Washington. Diese Entscheidung des Supreme Court von Anfang Juli, die ja doch nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns in Europa und in Deutschland für großes Aufsehen gesorgt hat zur Immunität des Präsidenten. Und vielleicht nochmal ganz kurz so als Hintergrund für diejenigen, die sich damit noch nicht so befasst haben. Das Supreme Court hat in dieser Entscheidung mehr oder weniger gesagt, dass Präsidenten, amtierende Präsidenten für Amtshandlungen, das heißt also solche Handlungen, die zu ihrer Amtstätigkeit gehören, strafrechtliche Immunität genießen, also dafür nicht angeklagt werden können. Herr Müller, korrigieren Sie mich gerne, wenn das nicht korrekt ist, aber so habe ich es verstanden. Und dann dreht es sich sozusagen ein bisschen die Frage darum, ist das jetzt ein Blankoschein für jeden Präsidenten, jede Präsidentin, ist das ein Blankoschein vor allem für Trump in der Rückschau, der sich ja einem Verfahren stellen muss wegen dem 6. Januar und dem Vorwurf, dass er da zu diesem Aufstand aufgewiegelt habe. Dazu hat die New York Times unter anderem getitelt, nachdem dieses Urteil ergangen war, there's apparently no accountability ever for Donald Trump. Also es gibt anscheinend keine Verantwortung, der sich Donald Trump stellen muss, jemals. Jetzt ist die Frage, ist diese Immunität, die der Supreme Court da ausgesprochen hat, ist das jetzt wirklich grenzenlos oder sind diese Amtshandlungen dann doch klar konturiert, kann man sagen, was es jetzt von der Immunität umfasst und was nicht?
Ja, das finde ich kein faires oder differenzierte Interpretation, die Entscheidung des Supreme Courts. Auch wenn ich ganz überzeugt bin, dass Trump wirklich manche strafrechtliche Handlungen unternommen hat, ich finde das kein faire eine differenzierte Interpretation dieses ganz wichtige Urteil. Man muss das betonen, der Supreme Court hat entschieden, dass es drei verschiedene Stufen von Immunität oder mögliche Immunität gibt unter dem Präsident. Und der erste ist, dass bei den Kernkompetenzen, die verfassungsrechtliche Kernkompetenzen der Präsidenten, gibt es doch dann absolute Immunität. Und was wir bisher das so verstanden haben, ist, dass eine sehr, sehr begrenzte Rahmen von möglichen Kompetenzen. Dann hat der Supreme Court gesagt, ja, okay, dann weitere Amtshandlungen genießen nur eine Immunitätsvermutung. Das heißt, man schenkt davon ab, dass man mit Immunität geht, aber das kann der Staatsanwalt dann beweisen, dass das nicht nötig wäre in einem bestimmten Fall.
Okay, also man kann diese Vermutung widerlegen dann, ja.
Genau, auf jeden Fall. Und dann zuletzt hat der Supreme Court klar gesagt, es gibt manche Handlungen von einem Präsident, die völlig privat sind und die genießen keine Immunität. Das heißt, es ist ein großer Gewinn für einen Sieg für Trump, vor allem in die jetzige Wahl, aber auch für der Präsidentschaft allgemein. Aber das grob zu sagen, dass das eine Blanko-Check einfach so ein freies, grünes Licht für alle Amtshandlungen, das finde ich nicht einfach hilfreich in der Gespräch und das stimmt nicht in der Urteil auch.
Wenn ich da kurz einhaken darf, diese zweite Sphäre, die Sie beschrieben haben, wo die Immunitätsvermutung gilt und weitere Amtshandlungen, nicht nur die Kernkompetenzen, die kernverfassungsrechtlichen Kompetenzen betroffen sind. Da gilt diese Vermutung und Sie sagen, der Staatsanwalt kann das ja widerlegen, kann sagen, hier gibt es keine negativen Auswirkungen auf die Amtshandlungen. So, und dann wird ja nun ein Trump oder ein anderer Präsident das anders sehen. Wie läuft das dann weiter? Das Gericht wird dann entscheiden, dann geht das dann immer hoch zum Supreme Court und falls ja, speist sich daraus die Befürchtung, jetzt gibt es hier freie Bahn für den Präsidenten, weil der Supreme Court vielleicht besonders Trump-freundlich sei.
Ja, ich verstehe gut, vor allem von gute, enge Kollegen aus Deutschland und Freunde aus Deutschland, dass das irgendwie sehr unklar klingt. Aber so läuft unser Prozess. Das ist der Prozess der Common Law. Das heißt, wir haben diese Tradition der Bundesverfassungsgericht, was ganz klar über 180 Seiten alle möglichen abstrakte Rechtsthemen löst in eine einheitliche abstrakte Entscheidung. Das heißt, es ist ein iterative Prozess bei uns. Der Supreme Court hat ein paar grobe Prinzipien, verfassungsrechtliche Prinzipien jetzt geklärt. Und es geht jetzt dann zurück an der ordentliche Gerichte, an der erste Instanz Gericht, zu versuchen, diese Prinzipien durchzusetzen. Aber dabei mit den richtigen Tatsachen in der Fall. Und das wird dann wiederholt ein bisschen. Und das ist unser Prozess, leider. Aber dabei finde ich was Schönes. Das heißt, das ist eine discursive Prozess mit mehreren Parteien, die alle in verschiedene Ecken teilnehmen dürfen. Und das ist nicht so irgendwie einheitlich aus einer Ecke Süddeutschland geklärt für alle Zeit und in alle Umständen, sondern das ist ein Prozess von verschiedenen Ebenen, von verschiedenen Akteuren. Und ja, ich kann das auch begründen oder erklären, aber so ist es auch bei uns. So wird es auch laufen. Der Supreme Court hat versucht, bei die erste beide Stufen, was genau in der Fall Trump zum 6. Januar was zu deuten. Nicht ganz zu, das zu entscheiden. Das gehört zum Gericht beim ersten Instanz zu entscheiden. Aber sie haben gesagt, zum Beispiel, dieser Austausch zwischen Trump und sein Attorney General, Bundesstaatsanwalt, das gehört eigentlich zum Kernkompetenz in einem Präsident. Das ist eine rein politische Austausch, wo aufgrund der Verfassung die Gerichte und auch der Kongress nichts dazu zu bieten hat. In der zweiten Stufe, der Supreme Court auch in die Entscheidung, hat nicht ganz klar entschieden, aber fragte, okay, aber die Austausch zwischen Trump und Pence am 6. Januar, ist das eine Kernkompetenz oder war das vielleicht nur eine grobe Amtshandlung? Und dann muss die Gericht am ersten Instanz entscheiden, kann dann diese Vermutung, dann läuft das weiter oder kann der Staatsanwalt das überwinden? Weil man kann eigentlich zugeben, der Präsident braucht dann ein bisschen Sicherheit, vielleicht nicht über seine Schulter zu gucken in der Austausch zwischen seine Beratern. Das ist eine Frage, musste. Und dann haben sie gesagt, okay, ja, aber bei dieser Rede am 6. Januar oder sein Tweets am 6. Januar, das könnte das wahrscheinlich eher der Handlungen ein Kandidat wären. Und das heißt.
Also es war ja diese Szene, wo Trump da auf dem Podest steht und zu seinen Anhängern spricht, lass uns auf das Kapitol marschieren. Ne? Das war ja, ging ja unmittelbar da vorweg vor diesen Vorgängen, dann als das Kapitol dann gestürmt wurde.
Genau, ja. Yeah. Der Supreme Court fragte, der Mehrheit der Supreme Court fragte, okay, das könnte vielleicht doch dann Privathandlungen werden.
Das heißt also, Sie halten es nicht für ausgeschlossen, dass die Anklage vielleicht doch noch zu einer Verurteilung führen könnte für Trump wegen der Vorgänge am 6. Januar?
Das mindestens muss man zugeben. Die Entscheidung des Supreme Courts hat das dann nicht als Endergebnis die Strafhandlungen in erster Instanz irgendwie eine Ende gebracht.
Aber es ist dann sozusagen ein rechtliches Novum schon in dem Sinne, dass es ja, wie Sie sagen, keinen Präzedenzfall gab. Also es gab ja jetzt nichts, worauf man sich da stützen konnte, der Supreme Court, und was er heranziehen konnte, also sozusagen als juristische Begründung, sondern man musste da ja bei Adam und Eva anfangen dann wahrscheinlich.
Ja, okay, so es gab so ein paar ältere Entscheidungen des Supreme Courts. Und die hatten dann möglicherweise eine Rolle spielen können bei die jetzige Immunitätsfall. Der Problem war, dass die zeigen sich dann in widersprüchliche Richtungen. Der eine, der Fitzgerald-Fall aus der 80er, hat klar gesagt, der Supreme Court hat ganz klar entschieden, der Präsident genießt Immunität von privatrechtlichen Sagen, Zivilklagen.
Ah ja, okay.
Das war eine ganz klare Entscheidung. Aber dann in der 70er Jahre, in der Nixon-Fall, hat der Supreme Court gesagt, okay, in strafrechtliche Sachen genießt der Präsident mindestens kein absolut Privileg gegenüber, wie heißt man, oder irgendwie sagt das, Beweisforderung, wenn der Gericht nach Beweis fragt. Mhm. Und in diesem Fall war diese Aufnahmen, diese Tapes, der Recordings von Nixon. In Strafsachen genießt der Präsident kein Privileg von solchen Beweismitteln.
Also da ging es darum, dass er die Tonaufnahmen aus seinem Büro, glaube ich, ne, Gespräche herausgeben sollte. Ja.
Genau. In der Watergate-Fall. Genau. Das heißt, es gab dann paar Entscheidungen, womit man vielleicht so anfangen könnte, aber die zeigten sich in dann verschiedene Richtungen. In diesem Sinn hat das Supreme Court ein bisschen nur die Grundlage von Fitzgerald erweitert auf der strafrechtliche Fragen. Wichtig aber ist, dass der Supreme Court hat dann am Ende nicht auf diese beiden Entscheidungen sich sehr stark orientiert. Und das ist ganz vielleicht für den Publikum auch interessant. Die haben eher auf eine sehr bestimmte Verständnis von unserer Gewaltenteilung und der Macht der Präsident sich orientiert. Das heißt, das war eher eine, wie sagt man, eine strukturelle Auslegungsorientierung als eine Textauslesung oder irgendwas aus der Geschichte orientiert war. Die haben einfach gefragt, was ist die Bedeutung der Präsident in unserem System und der System unserer Gewaltenteilung? Und sie haben die Mehrheit hat für eine sehr konservative und starke Verständnis der Präsidentschaft entschieden. Und darauf haben sie dann diese Entscheidung gebaut.
Ja, wenn ich es richtig erinnere, war es ja auch Sie haben gesagt, eine konservative Mehrheit hat entschieden, eine 6-3 Mehrheit, also die 6 von Republikanern ernannten Richterinnen und Richter haben da ja das Mehrheitsvotum gefällt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was über diesem ganzen Thema so schwebt, dieser Verdacht, dass das jetzt Trumps Supreme Court sei. Trump hat 3 Richterstellen besetzen können in seiner Amtszeit, in seiner einen, die er hatte. Und es ist so ein bisschen die Befürchtung, die man viel liest, auch in Medien, dass dieser Supreme Court jetzt Trump-hörig sei deswegen und dass man keine neutrale Entscheidung über Dinge, die ihn betreffen, von diesem Gericht erwarten könne. Vielleicht teilen Sie diese Besorgnis oder haben Sie da Vertrauen in die unabhängige Entscheidungsfindung des Gerichts?
Ja, so ist so ein schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass die konservative Mehrheit so entschieden hat, nur weil 3 der 6 Richter von Trump ernannt geworden sind. In der Sinn, dass die Trump-Richter sind. Das ist nicht, was wir so, könnte ich vorstellen, was wir von Orban-Richtern in Ungarn verstehen. Das heißt, die treffen ihre Entscheidung nicht, um Trump zu unterstützen oder die republikanische Partei treu zu bleiben. Ich glaube, es ist viel wichtiger zu verstehen, dass die konservativen Richter und die 3, die von Trump ernannt geworden sind, die teilen eine sehr, sehr konservative Verfassungspolitik. Und die sind dadurch ausgewählt und ernannt geworden. Aber das heißt nicht, dass die Trump dienen, sondern sie dienen eine sehr bestimmte und alte Perspektive in unserer Verfassungspolitik, eine sehr bestimmte Auffassung zum der Macht der Präsident und manche andere Sachen. Und man könnte sagen dann in diesem Sinn, die sind konservative Richter und die haben eine klar konservative, sehr machtvolle Verständnis von der Präsident, dass Trump eher der Präsident dieser Verfassungsrichter ist als umgekehrt. wenn Sie das verstehen, was ich meine, dass Sie teilen eine sehr bestimmte Perspektive zu der Verfassung und Trump irgendwie erfüllt an diese oder lebt innerhalb dieser Verfassung. Das heißt, ich kann mir vorstellen, es wäre möglich, dass die drei Richtern genauso urteilen würde, auch wenn ein demokratischer Präsident nach Immunität gefragt hat. Weil das dient einer sehr bestimmten Perspektive, konservative Perspektive zu der Präsidentschaft.
Jetzt will ich Sie mit einer Zuspitzung quälen. Sie sind ja rechtsvergleichend tätig. Wenn Sie das Bundesverfassungsgericht mit dem Supreme Court vergleichen, sind die Gerichte ungefähr gleich politisch dann? Also ne, auch beim Verfassungsgericht wird ja mitunter nach Parteivorliebe ausgewählt und danach wundert man sich manchmal, was da rauskommt und denkt so, so haben wir aber gar nicht gewettet. Sagt man natürlich nicht öffentlich, sondern heimlich. Aber auch da gibt's ja Überraschungen. Beide Gerichte stehen aber im Verdacht, politisch zu sein. Gibt es da eine Hierarchie? Würden Sie sagen, das eine ist politischer als das andere?
Ja, grundlegend ist Verfassungsrecht eine politische Tätigkeit. Muss man das betonen? Ich das verstehe, ist das der Grund überhaupt, warum es eine ganz unterschiedliche Gerichtsbarkeit außerhalb der geschätzte, sozusagen ordentliche Gerichte gibt. Weil was dort passiert, ist doch etwas anders. In diesem Sinn, ja, beide Gerichte treffen ganz grundlegende politische Fragen und entscheiden die für das ganze Land. Das ist weniger politisch, kann es nicht sein. Was kann man sagen? Das gibt's, aber ich würde sagen, in Karlsruhe und in Deutschland gewisse Mittel, womit man das irgendwie im Rahmen hält. Und das gehört nicht nur zu prozedurellen Entscheidungen, es geht auch an der Kultur, sozusagen der Kultur der Konsensus in Karlsruhe. Begrenzt dann die Möglichkeiten, eine rein politische oder sogar eine rein parteiische Entscheidung zu treffen. Das hauptsächlich wird es in Karlsruhe unanim und einheitlich entschieden als kulturelle Erwartung.
Und wenn nicht, dann ist man ja auch mit diesen Minderheitsvoten ja auch deutlich zurückhaltender in Deutschland. In den USA ist es ja ein Riesenthema immer, die Minderheitsvoten, die sehr prominent auch veröffentlicht werden. Und hier läuft es ja meistens so ein bisschen unter dem Deckmantel.
Genau, ja. Und auch zum Beispiel, dass es politisch entschieden wird, wer zum Bundesverfassungsgericht ernannt wird. Das ist eher nicht so grob und dreckig wie unser Ernennungsprozess. Das heißt, es gibt kulturelle und ganz klare Regeln, das irgendwie in Deutschland begrenzt oder im Rahmen hält. Eine gute Frage wäre, ob das gut ist oder nicht. Wenn es doch um politische Fragen geht, ist es dann gut, dass es so irgendwie als unpolitisch oder so unpolitisch gespielt wird, wenn es am Ende um politische Fragen geht. Aber das kann man nicht ändern.
Eine andere Entscheidung des Supreme Court, neben der Entscheidung über die präsidentielle Immunität, die jetzt auch viel Aufsehen erregt hat, das haben wir auch eben schon angesprochen, das Thema Schwangerschaftsabbruch. Sie hatten ja den Dobbs-Case genannt. Und das war ja sozusagen die Entscheidung, hinter Roe v. Wade zurückzugehen, wieder so hinter diese berühmte Abtreibungsentscheidung aus den 70ern, die das Recht auf Abtreibung als Verfassungsrecht erkannt hatte. Das hat das Supreme Court ja verworfen jetzt aktuell. Und das hat auch bei vielen, glaube ich, auch in den USA ja den Glauben so ein bisschen daran erschüttert, dass der Supreme Court neutral entscheide, weil auch sich gerade die Republikaner und die sehr konservativen Menschen im Land das ja auch über Jahrzehnte nach Roe v. Wade auf die Fahnen geschrieben hatten, diese Entscheidung muss wieder gekippt werden. Und da gab es ja eine ganze Agenda, dass man extra Richter ausgewählt hat, nach oben promoted hat sozusagen, also um irgendwann vielleicht an den Supreme Court entscheidungsfähig zu werden. Gibt es da, also was ich wissen will, gibt es da wirklich so einen Graben jetzt zwischen den Konservativen und Liberalen? Wir haben ja eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass bei solchen politisch kontroversen Themen da immer en bloc gestimmt wird sozusagen. Also es sind immer die Liberalen, die gegen die Konservativen stehen, oder gibt es da auch Fälle, wo sich das mal überschneidet? Ich erinnere das, glaube ich mal, Neil Gorsuch ist ja auch einer der Richter, die Trump ernannt hat. In einem bestimmten Fall, da ging es, glaube ich, um Diskriminierung, weil ich glaube, ein Konditor, der keine Torte für ein homosexuelles Paar machen wollte, da hat er dann da sogar das Votum, das Mehrheitsvotum mit den liberalen Richtern damals, glaube ich, geschrieben. Ist das ein Ausreißer oder haben Sie den Eindruck, dass das schon noch eine Kultur ist, dass man da auch irgendwie über die Parteigrenzen entscheidet?
Ja, auf der allergrößte, höchstpolitische Themen ist das ganz klar. Das wird immer wieder bei die verschiedenen Blocken so einheitlich so entschieden werden. 6-3. Das bleibt so, glaube ich.
Ja.
Das ist aber nicht der volle von der Arbeit der Gericht. Das heißt, es ist 4, 5, 6, sagen wir 10 große politische Entscheidungen im Jahr. Und diese Tendenz, das so stark politisch oder parteipolitisch zu differenzieren, trifft dann alle die anderen Entscheidungen nicht so stark. Das heißt, immerhin eine große Mehrteil unserer Entscheidungen sind mit 7 oder mehr Richter Mehrheit getroffen. Das heißt, es ist nicht der Fall, dass in alle mögliche Entscheidungen bis zum letzten, kleinste, banale Rechtsfrage, dass es so umstritten ist. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, einfach zu betonen, dass es wirklich als Gericht gut funktioniert und der Hauptteil, Mehrteil, die Entscheidung, die es trifft. Es gibt Unterschiede von Meinungen, natürlich, aber dass eine Mehrteil der Entscheidungen von mehr als 7 Richter einheitlich entschieden wird, das ist der Fall.
Aber das heißt so, bei den Entscheidungen, wo es in Anführungszeichen wichtig wird, die viel Aufmerksamkeit erregen, da ist es schon in der Regel so, dass da die Parteigrenzen ganz klar nachgezeichnet werden.
Ob das irgendwie neu und stärker geworden ist, glaube ich auch nicht.
Ja, okay.
Bei den wichtigen Entscheidungen war es oftmals immer eher politisch und hart bestritten. Es gibt einige sehr wichtige Ausnahmen. Ich habe vorher von der Nixon-Fall gesprochen, in der 70er. Und das war unanim, einheitlich entschieden. Zum Beispiel diese ganz, ganz wichtige, alle wichtige Entscheidungen zu Rassendesegregation bei uns. Der Brown versus Board-Entscheidung aus der 50er war auch einheitlich entschieden. Aber es gibt dann hunderte Beispiele durchaus die Geschichte, wo es immer wieder eher so politisch gekämpft wird oder politisch begründet wird an der Supreme Court. Ob das ganz, völlig ganz neu ist, ja, ich weiß nicht.
Bush versus Gore war ja, glaube ich, auch so ein Fall, der da mal herangezogen wird, als es um die Präsidentschaftswahl 2001 ging.
Aber doch dann, und das führt zu einem ganz, ganz interessanten Punkt. Wir reden jetzt von 6-3 zum Beispiel. Als ob alles, was zählt, sind die Stimmen. Stimmenabgabe, die Richtern. Und wir sind alle Juristen hier. Das ist nicht der ganze Umfang der Arbeit einer Richter. Der Richter trifft eine Entscheidung, aber begründet es auch. Und genau beim Bush versus Gore, was eine wahnsinnige Entscheidung ist, auf jeden Fall, das war 5-4, dass der Wahlwiederholungs- oder Prüfungsprozess gestoppt sein muss. Okay, das heißt, das war genauso politisch entschieden. Aber es war 7-2 entschieden, dass es doch eine rechtliche Probleme gab, bei was in Florida passiert. Und dadurch möchte ich mindestens betonen, wir alle sollen versuchen zu erklären, ja, was zählt am Ende, ist klar die Entscheidung. Und wenn das 6-3 ist, ist das doch eine klare Entscheidung. Aber als Juristen, ich meine, wir haben eine Verantwortung, auch zu betonen, in die Entscheidung gibt es einen Austausch von Meinungen. Rechtliche Meinungen, die schreiben nicht ich entscheide heute, weil ich Trump lieb habe oder weil ich Republikaner bin. Die schreiben auf Verfassungsebene Begründungen davor. Und es ist unsere Verantwortung, das auszupacken ein bisschen und zu betonen. Das heißt, an beide Seiten die Entscheidung zum Immunitätsfall könnte man sagen, es gibt interessante Argumentationen.
Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir auch das Thema Supreme Court und kommen nochmal zurück zu Trump und den Verfahren, die ja noch gegen ihn anhängig sind. Henrik, schieß los.
Ja, wir wollen nur kurz darüber sprechen. Wir sprechen ja schon eine ganze Weile und wir könnten mit Ihnen sicherlich jetzt noch stundenlang sprechen, aber wir wollen Ihre Zeit auch nicht überstrapazieren. Aber ganz kurz sollten wir noch über Trumps Scherereien mit der Justiz sprechen. Insgesamt laufen, soweit ich den Überblick noch habe, 4 Verfahren gegen ihn. Eines der vielleicht eindeutigsten dreht sich um gehortete Geheimdokumente, die er unter anderem neben dem Klo deponiert hat. Das ist dann etwas, was einem immer im Gedächtnis bleibt. Soweit ich weiß, drohen ihm dabei mindestens 100 Jahre Gefängnis und Millionen Dollar Strafzahlungen. Ich würde annehmen, dass das Erstere ihm mehr schmerzen würde. Nun ist das Verfahren am Montag aber vorläufig gescheitert. Rechtsmittel ist noch möglich. Was genau ist da passiert und hat Sie das überrascht, dass es zu dieser Entwicklung kam?
Ja, wir dachten alle, dass die Richterin in Florida bei diesem Fall irgendwie einen Weg aus für sich vielleicht, aber auch für Trump, wie ihn wollte. Und das heißt, alles, was ich vorher gesagt habe zum Richter am Supreme Court, die eher auf eine klare verfassungsrechtliche Prinzip orientiert sind und nicht nur parteiisch arbeiten, geht vielleicht anders in diesem Fall. Es ist offensichtlich gesprochen, dass vielleicht ist die Richterin in Florida eher sehr stark eine Unterstützerin der Trump-Agenda. Das heißt, ich war nicht so stark überrascht, dass es irgendwie eine Entscheidung aus dem Gericht kam, dass das für Trump irgendwie nützlich wäre. Wir wussten alle aber nicht, welche Mittel würde dann der Gericht in Florida nachgreifen? Welche wäre es in diesem Sinn? Ist es eine interessante Frage, was dann dort entschieden ist? Ich schätze, es ist nicht völlig grob unbegründet, aber ich glaube, dass das überlebt dann Wiederaufnahmeprozesse nicht. Das ist in der Wiederaufnahme on Appeal wahrscheinlich bis zum Supreme Court.
Ja.
Ich kann nicht glauben, dass das wirklich so bleibt. Außer, dass dann wir gesehen haben, dass der Trump kriegt dann seinen Sieger im Supreme Court auch. Was dazu spielt, ist der Frage, ist der Sonderstaatsanwalt Jack Smith, ist der rechtlich so verfassungsmäßig ernannt geworden oder nicht?
Da ist ja der Streit, ob der Justizminister das machen durfte oder ob der Kongress das machen müsste, ne?
Genau. Gut, zusammengefasst. Das hatte ich auch nicht so geschafft, so klar und präzise zusammenfassen können. Ja, der ist ein Inferior Officer der unser Bundessystem und der Verfassung sagt ganz klar, ein Inferior Officer muss durch eine klare Mandat aus der Kongress ernannt werden. Und in diesem Sinn ist es eine Gesetzesauslesungsproblem. Es gibt doch Gesetze dabei, ob sie ausreichend sind oder nicht. Das ist eine Art der Prinzip der Gesetzesvorbehalt in Deutschland, könnte man sagen. Dass der Staat handelt sich nicht ohne irgendeine klare Gesetz. Und die Richterin in Florida meinte, okay, gibt's paar grobe Gesetze dazu, die sind nicht ausreichend, diese Verfassungsprinzip zu erfüllen.
Gut, aber wir haben ja von Ihnen jetzt gelernt, dass im Supreme Court, wo das dann spätestens landen wird, nach Verfassungsprinzipien geurteilt wird. Und dann werden wir sehen, was da dann rauskommt.
Ja. Verfassungsprinzipien und wie gesagt Gesetzesauslegung. Die müssen dann die Gesetze auslegen.
Und wird das Auswirkungen haben auf andere Verfahren, die da noch in Schwebe sind, wie es jetzt hiermit weitergeht?
Ja. Wir reden jetzt von 4 verschiedenen Strafprozesse gegen Trump. Das eine ist schon entschieden. Das ist diese Hush Money Vault in New York State. Das ist ein bundesstaatlicher Strafprozess. Es gibt doch dann drei andere, die davon, wovon wir jetzt gesprochen haben. Eine Federal, bundesstaatliche Prozess in Florida. Eine, wie sagt man, State Level,
bundesstaatliche.
Wahrscheinlich, ja. Ich verwirre jetzt die Begriffe. Es gibt zwei von der Bund, die in Florida und eine in Washington. Und zwei auf der bundesstaatlichen Ebene, eine in New York und eine in Georgia. Und die Entscheidung jetzt zum verfassungsmäßigen Ernennung von der Sonderermittler, der Sonderstaatsanwalt Jack Smith, das trifft nur dann die beiden Fälle, die auf der Bund, von der Bund stammen. Die in Washington zum Big Lie, sozusagen, der 6. Januar, und die in Florida zum Classified Documents. Das heißt, es trifft nur die beiden. Now, problematische oder komplexe Weise, die Immunitätsentscheidung, wovon wir gesprochen haben, trifft alle vier. Diese Frage, waren die Amtshandlungen oder Privatsachen? Das ist eine Frage für alle vier Gerichte jetzt. Aber was in Florida entschieden wird, das trifft nur dann die beiden Prozesse, die von der Bund stammen.
Gut, also mehrere Baustellen, die wir im Blick halten müssen, das werden wir tun. Wir kommen dann zum, ja, quasi vorletzten Thema, bevor es zum Outro sozusagen kommt. Wir sprechen nochmal über Trumps Rechtspolitik. Max.
Ja, also Trump, wir haben jetzt lange darüber gesprochen, dass Trump ja im Visier der Justiz ist, aber er begreift ja auch die Justiz so ein Stück weit als Instrument, als Machtinstrument und hat jetzt selber ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er in seine zweite Amtszeit, so sie ihm vergönnt wäre, einen kleinen Rachefeldzug starten würde gegen politische Widersacher. Und dieser Think Tank, über den wir schon sprachen, der hatte eine Agenda für ihn geschrieben. Ob er die jetzt so sich zu eigen machen möchte, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da stehen ja auch diverse politische Punkte drin, die durchaus kontrovers sind. Unter anderem wird da davon geschrieben, sich das Justizministerium doch stärker zu eigen zu machen, stärker unter Kontrolle zu bringen, um damit vielleicht auch politische Widersacher vielleicht strafrechtlich verfolgen zu können. Glauben Sie, dass es dazu kommt? Und vertrauen Sie, sofern es denn dazu kommen würde, vertrauen Sie weiter auf die vielbesungenen Checks und Balances, die die Macht des Präsidenten eingrenzen sollen in solchen Fällen?
Das ist viele, viele Fragen. Und das ist eine sehr komplexe Thematik, was die Project 2025 vorschlägt. Und Trump distanziert sich, versucht sich davon zu distanzieren, aber das glauben wir alle nicht. Ja, man muss das eigentlich auf zwei Ebenen so verstehen. Auf eine ist, dass der Trump und seine Anhänger, die haben einen tiefen Groll gegen das Justizministerium jetzt. Das hat eigentlich komischerweise vor seiner Wahl 2016 angefangen. Wenn man zurück dann denkt, auch vor der Wahl hatte er so ein bisschen so schlecht über der FBI und der Justizministerium angefangen. Und das war eine interessante Strategie und eigentlich könnte man sagen, das ist bewiesen geworden. Jetzt steht er unter verschiedenen Untersuchungen, der war zweimal so impeached und das heißt, der hat das vielleicht im Voraus gesehen, hat so im Voraus so ein bisschen Strategie dagegen versucht zu bauen und erfüllt es jetzt das alles. Aber das heißt, dass auf einen Grund, das ist eigentlich eine tiefgehende Missvertrauen an der Justizministerium von Trump und seine. Auf der anderen Seite muss man das auch dann klären. Das orientiert sich zu einer, und das habe ich schon öfter jetzt heute ausgesprochen, das orientiert sich eine klare konservative Politik zum Verständnis von der Gewaltenteilung. Ich will nicht das so übertheoretisch alles behandeln, aber es ist eine uralte Debatte zu, wie stark soll der Präsident sein? Das geht zurück zu Madison und Hamilton sogar in unserer Geschichte. Wie stark ist der Präsident überhaupt? Und Trump und seine Anhänger, die Konservative unter uns, die haben sich für eine sehr theoretisch auf eine sehr starke Präsidentschaft entschieden. Das heißt, es hat einen Namen. Die nennen das der Unitary Executive Theory. Dass der Präsident irgendwie Macht doch irgendwie außerhalb der Verfassung hat und das sehr einheitlich und hierarchisch ausüben muss, um die Verständnis von unserer Exekutivmacht zu erfüllen. Das heißt, es hat dann der Justizministerium spielt jetzt als, so sagt man, Schachteil in der ganzen Debatte. Und was animiert dann der Trumpisten, würde ich sagen, ist diese tiefgehende Misstrauen, aber auch dazu dann diese theoretische Orientierung, eine sehr starke Exekutive, der hierarchisch der Macht hat über der Justizministerium. Mhm. Das ist die Rahmenbedingung. Das hat klare so Vorschläge in der Projekt 2025 zum Beispiel. Die wollen unbedingt, es ist ganz komisch, ich bin so als Demokrat so erzogen zu verstehen, dass der FBI der Feind aller progressiven Politik ist. Und jetzt ist das vollkommen umgekehrt. Die Trump und seine Anhänger wollen der FBI unbedingt angreifen. Das ist das Ziel. Und als Teil der Justizministerien wollen die dann zum Beispiel den 10-jähriges Amtszeit der FBI-Direktor abschaffen, um unmittelbar unter der politische Wille der Präsident, der Attorney General und der Präsident zu setzen. Und sie haben gefragt, wird das alles durchgesetzt werden? Das ist ein Beispiel, wie komplex das alles ist. Dieser genaue politische Vorschlag braucht eine Gesetzesänderung zum Beispiel. Ob die das schaffen werden, hängt davon ab, wie sieht der Kongress aus nach der Wahl im November. Schaffen wir das wirklich, beide Kammern, unser Kongress und eine Zustimmung von der Präsident, kommt das wirklich? Aber das ist ein Beispiel.
Ja, das heißt, ob Trump dann an Tag 1 der Diktator sein darf, wie er es ja mal angekündigt hat, bleibt da so ein bisschen abzuwarten, davon, wie er das durchsetzen kann, seine Vorhaben. Ne?
Ja, das ist immer noch eine sehr ausdifferenzierte demokratische System, der darf einiges selber steuern als Exekutiv und die bauen sich jetzt eine Theorie, das auch zu stärken. Aber wie gesagt, einiges brauchen Gesetzesänderungen, das geht das von der White House aus nicht allein. Und kann man dann auch sagen, bei Justizfragen muss man das auch klar betonen, dass unser Föderalismus eine große Rolle dabei spielt. Das ist kein einheitlicher Justizapparat, dass jeder Bundesstaat sein eigenes Justizsystem hat. Und man muss sagen, der Hauptteil aller unserer Gerichtssachen und Justiz laufen in der Bundesstaaten, vor allem beim Strafrecht.
Ja.
90% der Strafrechtssachen laufen als bundesstaatliche Themen und nicht der Bund zugeordnet. Und das heißt, ja, so ein bisschen die alte Gewaltenteilung als Hoffnung, ja. Kleines Hoffnung. Aber das wird bestimmt dann im November, ob das doch dann bleibt als Hoffnung, dann vielleicht unser Föderalismus uns retten könnte.
Ja, der in Deutschland viel beschimpfte Föderalismus ist die Hoffnung der Amerikaner jetzt.
Ja, komisch, oder? Ja, aber das war auch unser starkes Angebot an die Deutschen.
Ich wollte gerade mal sagen, von wem haben wir die
genau,
denn?
Der Grundgesetz 48, 49, genau. Der General Lucius Clay hat ganz klar gesagt, schreibt hier ein tolles Grundgesetz, aber klar, das muss föderalistisch sein.
Hendrik, du wolltest noch kurz darauf zu sprechen kommen, wie sich die Amerikaner jetzt mit dieser Situation fühlen, ne?
Genau, wir sind jetzt sozusagen auf den letzten Beinen dieses Interviews. Erst einmal vorab ganz herzlichen Dank, dass Sie das hier alles auf Deutsch mit uns machen. Das erspart uns englische Blößen. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es ab einer Stunde dann auch irgendwann anstrengend wird. Also ganz vielen Dank schon mal dafür.
Ich entschuldige mich stark auf den schlechten Grammatik.
Nee, also da kann man nur Lob aussprechen, ja, von meiner Seite.
Also ja, was wir uns fragten, wir schauen ja aus Tausenden von Kilometern auf diese Debatte und haben jetzt im Gespräch mit Ihnen auch schon erfahren, wo wir da vielleicht hier und da falsche Vorstellungen entwickelt haben. Wie blicken Sie darauf, was für ein Verhältnis haben die Amerikaner zu ihrer Justiz? Wir sehen ja, dass die Liberalen sich verraten fühlen von einem Supreme Court, der von Trump-Leuten besetzt ist. Dann gibt's Entscheidungen wie Roe versus Wade oder die Immunitätsentscheidung, die dann auch dem Recht zu geben scheinen. Die Republikaner wiederum, oder manche jedenfalls, wettern gegen die Justiz, weil sie ihren Präsidenten mit politisch motivierten Verfahren überzieht. Wie wirkt sich das aus auf das Justizvertrauen in der Bevölkerung, soweit man das überhaupt sagen kann? Das ist ja eine sehr pauschale Frage. Also die Bevölkerung gibt es nicht, aber was hören Sie? Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, und ob es überhaupt eine Bevölkerung gibt und ob ich denn davor sprechen darf, das ist auch noch problematisch. Nur meine kleine so Anteil dazu anzubieten. Was kann ich sagen? Man könnte das erst so ein bisschen differenzieren, was die Amerikaner von der Supreme Court halten. Zum Beispiel ist vielleicht eine andere Frage, als was sie von der alltäglichen Justiz erwarten oder denken, vor allem wie ich gesagt habe, auf der Ebene von der Bundesstaaten, von den Ländern, wo es ein sehr wichtiger Teil der Justiz läuft. Das müsste man vielleicht so ein bisschen differenzieren. Mhm. Und man kann dann zugeben, dass beim Supreme Court läuft es nicht gut. Es genießt, wenn man das sagen darf, dass schlechteste Noten oder Akzeptanz aller Zeit jetzt. Das heißt, das Publikum hat dann überwiegend die Vertrauen an das Supreme Court verloren. Problematisch ist das, wenn man das so ein bisschen tiefer in der Polling-Daten, Umfragen-Daten guckt, man sieht, dass das doch parteiisch zu differenzieren ist. Man kann gut vorstellen, dass die Republikaner strahlen jetzt glauben stark an der Supreme Court und dass umgekehrt die Demokraten enttäuscht sind. Man sieht dann, dass stark das schrumpft allgemein, das Akzeptanz, aber wie bei alles in Amerika jetzt, das ist parteiisch zu differenzieren. Und was kann ich sagen? Ich würde nur sagen, hatte man diese Gespräch geführt vor 40 Jahren, haben wir vielleicht nicht diese niedrige Zahlen von Akzeptanz gehabt, aber es wäre auch so umstritten geworden. Es war nur umgekehrt, dass die Republikaner fühlten sich völlig verstanden und dass das Supreme Court irgendwie ihre Interessen nicht vertreten hat. Das war am Ende diese lange Strecke von einer sehr progressiven Rechtsprechung aus der Supreme Court. Und umgekehrt, die Demokraten fanden das Supreme Court völlig in Ordnung. Und so, das kann man mindestens sagen, die Zahlen sind historisch schlecht, aber diese Dynamik ist nicht neu.
Ja.
Es ist vielleicht eine Übergenerationen-Thematik, das von einer Generation zum anderen ändert dann die Stellung der Supreme Court. Und ich kann nur sagen, die Rechtsprechung des Supreme Courts nach dieser lange progressive Ära von der 50er Jahre bis in die 70er hat eigentlich das ganze sehr animierte, konservative Rechtspolitik geschaffen. Und die haben das dann benutzt, nach noch Dutzende Jahrzehnte eine Politik zu schaffen, die jetzt die gewinnen davon. Das war eine strategische Entscheidung als Reaktion auf eine Verständnis von der Supreme Court, wo sie dann nicht so zufrieden waren. Und im Prinzip könnte man das nicht als erste Halbzeit verstehen, aber sondern als ganzes Spiel sozusagen. Und wenn man das als größeres Spiel versteht, die Demokraten haben eine Wahl. Die können auch jetzt entscheiden. Wir fangen jetzt selber an, über eine Generation eine neue Gerichtsbarkeit, ein neues Verständnis für die Rechtsprechung, neue Theorien zu bauen. Das heißt, man verliert jetzt in der jetzigen Kampf, aber der Krieg dauert lang, haben wir gesehen. Und ja, was kann man auch sagen, dass diese niedrige Zahlen von Akzeptanz des Supreme Courts sagt einiges, aber nebenbei haben die Amerikaner immerhin eine sehr, könnte man sagen, schizophrenische Beziehung zum Supreme Court. Wir haben, und das merkt man in Deutschland nicht, aber wir haben eine sehr verbreitete Misstrauen an der Macht der Supreme Court. Es gibt eine tiefgehende Debatte über Jahre um Judicial Activism zum Beispiel. Ist es richtig, dass der Supreme Court so viel Macht hat?
Mhm.
Und das ist eine tiefgehende, wichtige Debatte unter Juristen und auch unter Politikern. Und vielleicht fehlt das so ein bisschen in Deutschland. Das ist ein Zeichen, dass doch, weil es so viel Macht hat, unter das Publikum, ist das irgendwie nicht so, die finden das nicht so toll. Aber nebenbei, und ich habe das gesagt, so ein bisschen schizophrenisch, wir bewundern unsere Richter auch. Wir machen Kinofilme daraus und T-Shirts und das heißt, das ist eine sehr unterschiedliche Beziehung zum Gerichtshof. Und das muss man dann im Kauf nehmen, auch wenn wir retten. Wie sehen die Amerikaner ihre Justizkultur jetzt? Ist eine Mischung von das alles.
Ja, so ein bisschen kennen wir ja diese Ambivalenz auch in Deutschland. Man schimpft über das Bundesverfassungsgericht als übergriffig, wenn es was entscheidet, was einem nicht gefällt. Man findet es aber gut, wenn man gewonnen hat. Also ein Stück weit kennen wir es auch. T-Shirts haben wir noch nicht vom Bundesverfassungsgericht oder Kinofilme. Vielleicht können wir dahingehend ja auch noch was lernen von den USA. Russell Miller, ganz vielen Dank. Das war toll, mit Ihnen zu sprechen. Es waren sehr, sehr interessante Punkte. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Ja, war eine große Freude. Danke sehr.
Dankeschön.
Das war unser Spezial mit Russell Miller. Wenn ihr mehr von Herrn Miller lesen wollt, könnt ihr das. Gerade ist nämlich sein neues Buch erschienen im Mai dieses Jahres. An Introduction to German Law and Legal Culture, also eine Außenansicht auf die verschiedenen Einflüsse auf das vielfältige und bunte Gewebe der deutschen Rechtskultur, wie es in den Verlagsinformationen heißt, erschienen bei Cambridge University Press und überall erhältlich, wo man so ein Buch kaufen kann. Pierre ist jetzt wieder da und wir beide sind aber auch gleich wieder weg.
Ja, ich würde sagen, die Musik kommt rein und wir sind für diese Woche raus. Wenn ihr uns gerne zuhört, abonniert gerne den Podcast, gebt uns natürlich ganz viele Sterne und Feedback.
Ja, über Kritik, Lob und Themenvorschläge freuen wir uns wie immer. Schreibt uns entweder in den sozialen Medien, in den Kommentaren beim Podcast oder an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Habt eine gute Woche und natürlich bleibt uns gewogen.
Goodbye.